Moin moin, liebe Podcast-Freunde und Freundinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Mental Score. Maren, bist du auch da?
Ich bin auch da. Hallo, moin moin.
Sehr schön. Ja, wir freuen uns, dass wir hier wieder zusammenkommen. Ein paar Wochen sind vergangen. Das Wetter in der zweiten Aprilhälfte scheint endlich besser zu werden. So langsam sprießen die Blüten an den Bäumen. Die Sonne wird warm. Man kann mal wieder im Pullover oder teilweise sogar im T-Shirt draußen rumlaufen. Natürlich auch Golf spielen. Und das macht schon irgendwie was mit allem, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ging es auch schon wieder los. Und es ist irgendwie eine ganz andere Lebensqualität. Und es sieht ja auch so aus, wenn man sich ein bisschen hält. Über Ostern war ja ein Traum.
Definitiv, ja. Das Wochenende war super, die Woche bisher auch. Ich war tatsächlich vor Ostern direkt 2 Tage nochmal im Golfclub Abeldörr und davor das Wochenende 4 Tage auf Mallorca zum Golfen. Da hatten wir auch echt Glück mit dem Wetter und da ist natürlich von den Plätzen her immer Sahne. Die sind immer wie geleckt und insofern habe ich den April bisher ganz gut genutzt. War ja auch, denke ich, nötig, nachdem er so regnerisch und schneeig angefangen hat.
Ja, das klingt ja schon sehr golfaktiv, Max. Sehr cool. Da hast du ja die Sonne quasi aus dem Süden mitgebracht. Max, unser Thema heute. Worum wollen wir uns heute drehen?
Ja, wir haben gesagt, wir wollen uns so ein bisschen drüber unterhalten. Wir haben ja mit der ersten Folge angefangen, so ein Mindset und Gedanken beim ersten Abschlag. Jetzt gehen wir sozusagen erst wieder einen Step zurück, um dann wieder einen Step weiter zu gehen. Das heißt, so ein richtiges Mindset, Vorbereitung für so eine Turnierrunde. Ne? Die Turniersaison ist so langsam gestartet. Ne? Immer rund um Ostern beginnt eigentlich bei uns in Deutschland in der Regel die Turniersaison. Ne? Und darüber wollen wir uns noch ein bisschen unterhalten. Wie kann ich mich sozusagen richtig auf dann meine anstehenden Wettspiele vorbereiten?
Freue mich drauf, Max. Zumal wir ja, und das ist, glaube ich, wieder das Spannende in unserem Podcast, wir ja da auf einem sehr, sehr unterschiedlichen Level unterwegs sind. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch. Magst du mal erzählen, wie sind denn so deine Wettkampferfahrungen? Wie lange spielst du überhaupt schon Wettkämpfe? Und was waren auch so deine High- und Lowlights im Wettkampfbereich?
Genau, ja, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe vor mittlerweile über 20 Jahren mit dem Golfspielen angefangen und das hat damals angefangen mit 12, 14, 15, da hatten wir immer freitags den Optimisten-Nachmittag oder Jugendnachmittag. Den gibt es auch heute noch, nicht mehr jede Woche, aber auch in alle 2-wöchigen Rhythmus nach wie vor. Und damals war das so das Highlight der Woche dann. Ne? Also dann freitags 15 Uhr treffen und dann mit den Jungs und Mädels, die wir da hatten, dann spielen und halt im Sommer dann auch immer 18 Loch und auch immer vorgabewirksam. Und damals war es tatsächlich nur so, dass wir dann auch nicht nur aufgeschrieben haben, sondern hinterher auch die Punkte dann selber rechnen haben. Das heißt, man musste dann zum einen wissen, was ist meine Spiel- und Stammvorgabe, um dann entsprechend die Punkte rechnen zu können. Und dann wusste man auch direkt nach der Runde, ob man sich dann unterspielt hat oder nicht. Und so fing das eben an. Das waren dann am Anfang die wichtigsten Turniere. Dann fängt man in der Regel an. Ich denke, das geht jedem, dir denke ich auch so, so mit Clubturnieren, so Monatspreise oder erstmal vielleicht auch Anfängerwettspiele, dann kommt man vielleicht in so, gut als Jugendlicher nicht, da bleibt man erstmal bei den Optimisten, aber als Erwachsener dann zum Damengolf oder Herrengolf. Und das erste Ziel ist natürlich, das Handicap zu erreichen, um dann mal bei den großen, wichtigen Clubmeisterschaften mal mitzuspielen. Ne?
Also hast du echt schon als Schüler angefangen und bist gleich freitags nach Schulende mit deinem Golfbag zum Wettkampf?
So genau, ja, richtig, ja, ungefähr. Cool. Ja. Das war so damals damit so 15, 16 das Highlight. Ne? Und dann habe ich es dann tatsächlich ganz knapp, weil die Jugendmannschaften gehen ja in der Regel so bis 18, habe dann also ein Jahr noch geschafft, vom Handicap her da in die Jugendmannschaft mit reinzurutschen und durfte dann nochmal eine Saison da mit den Jungs dann da mitfahren und dann auch ein, zwei Mal dann tatsächlich spielen. Das war dann natürlich schon von der Nervosität her nochmal wieder ein anderes Level, ne, weil man sich natürlich dann ungern blamieren möchte. Dann gab es so ein kleines Break, weil dann war dann für mich die Jugendzeit vorbei, weil ich schlicht und einfach zu alt war. Und dann war aber die Vorgabe, dann im Verhältnis doch noch wieder zu schlecht, um dann irgendwie in die Herrentruppe aufzurutschen. Und so 3-4 Jahre später haben wir dann damals mit ein paar Jungs zusammen so eine zweite Herrenmannschaft dann gegründet, so perspektivkadermäßig und 2 Jahre dann zusammen gespielt. Und dann haben wir das, weil dann ein paar auch dann weggingen aus dem Golfclub und haben wir das dann zusammengeschlossen und eigentlich seitdem, also sprich so seit 2008, 2009 glaube ich, dann durchgehend in der Herrenmannschaft mit aktiv.
Nicht schlecht, ja. Max. Was ist für dich so der größte Reiz? Also heute, ich finde, hat man ja so, für mich sind immer so drei, naja, vielleicht so vier Dinge. Ne? Das eine ist so ein bisschen das Üben auf der Range. Gut, hier kann man jetzt auch noch unterscheiden, bin ich alleine auf der Range oder nehme ich Trainerstunden. Dann ist so ein bisschen gemütliche Runde gehen. Also ich weiß nicht, ob du sowas überhaupt noch machst, aber ich gehe auch tatsächlich einfach mal nur runter, ohne zu zählen, mit meinem Partner irgendwie morgens, Wochenende vom Frühstück oder so, je nachdem, wann was frei ist. Und dann gibt es aber natürlich auch die Wettkämpfe. Also das sind für mich so diese verschiedenen Arten von Golfspielen. Was macht für dich im Wettkampf so den größten Reiz aus? Warum machst du das?
Genau, also erstmal natürlich spiele ich auch in dem Sinne private Runden, ohne dass es um irgendwas geht, einfach nur um dann vielleicht mal die Natur, den Platz oder das Wetter zu genießen. Na, jetzt auch diese zwei Sachen, also natürlich, wenn wir dann da auf Mallorca sind oder jetzt waren wir dann Appeldür 16 Mann, da haben wir so ein Art Ryder Cup gespielt, also ein Matchplay-Lochspiel. Und auf Mallorca waren wir zu viert, da haben wir halt auch natürlich immer gegeneinander einen ausgezockt, aber letztendlich um dann ein Getränk hinterher oder wer das Abendessen bezahlt oder so, also nicht jetzt irgendwie da um den Monatsbeitrag oder das Gehalt oder sonst irgendwas, wo man dann vielleicht schon schwitzt, wenn man dann irgendwo dann daran droht zu verlieren, sondern halt so eine kleine Zockerrunde, aber eben just for fun. Was macht den Reiz daran aus? Natürlich zum einen sich selber zu testen, auszuprobieren. Man investiert ja in der Regel, wenn man so ein gewisses Level erreicht oder einfach auch Spaß am Golfen hat, relativ viel Zeit. Und jetzt im Winter, ganz früher war immer, ja, irgendwann im Oktober ist Schluss und dann geht es halt im März, April wieder weiter. Und irgendwann haben wir halt angefangen, sagen, okay, nutze doch die Winterzeit auch. Es ist zwar kalt, aber ja, dick anziehen. Und dann haben wir auch Trainerstunden gemacht über den Winter, und weil da einfach dann die Zeit ist, wo man dann vielleicht am Schwung ein bisschen was verbessern oder was ändern möchte oder einfach ein paar neue Sachen auszuprobieren. Und letztendlich sowohl beim Wettkampfgolf jetzt im Club, wo es halt um die Vorgabe geht, aber natürlich auch in so manchem Spiel ist es ja in gewisser Weise auszutesten, ja, was habt ich da, diese Arbeit, die ich da reingesteckt habe beim Trainieren, beim Spielen, in der Vorbereitung, zahlt die sich irgendwo aus? Ne? Also bin ich in der Lage, sowohl mental, aber auch vom Spielerischen her, eine gute Runde aufs Plateau zu zaubern, um dann eben entsprechend mit meiner Mannschaft dann Erfolg zu haben. Und natürlich gerade im Mannschaftswettbewerb, Golf ist nun mal eine Individualsportart, und das ist so die einzigen Möglichkeiten, wo man dann auch nicht nur für sich selber, sondern auch dann für so ein Team dann eben entsprechend spielt, wo man sich dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr den Hintern aufreißen oder zusammenreißen sollte, weil man weiß, okay, jeder Schlag zählt da fürs Gesamtergebnis. Und jetzt sind wir ja mit unserem Team dies Jahr in der glücklichen Lage, dass wir in die Regionalliga aufgestiegen sind. Das heißt, da spielen wir nicht nur eine Runde 18-Loch-Zielspiel, sondern tatsächlich erst Einzel, also jeder für sich sein Ergebnis 18 Loch, und danach noch ein Vierer, klassisch. Die schwerste Spielform, immer im Wechsel wird geschlagen. Das heißt, da brauchst du schon einen Partner, mit dem du wirklich dich gut verstehst und wo das gut harmoniert, auch vom Spiel her. Und das natürlich vorher rauszufinden, ist natürlich eine spannende Geschichte und macht halt richtig Spaß, wenn das gut funktioniert.
Ja, ich finde auch, irgendwie hat das so seinen Reiz. Also ich erinnere mich da häufig dran, wie das bei mir auch im Laufsport war. Also ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe zu laufen, relativ spät tatsächlich habe ich das für mich entdeckt, also vielleicht so vor 10, 15 Jahren. Da habe ich immer gesagt, nee, ich laufe einfach nur für mich im Wald mit meinem Hund, des Laufens wegen, und einfach, weil es mir gut tut, den Kopf frei zu kriegen. Und finde ich, hat auch auf jeden Fall seine Qualität, aber ich habe dann irgendwann entdeckt, dass so eine Laufveranstaltung, also irgendwie ein Halbmarathon, oder ich bin ja auch den Berlin-Marathon gelaufen, dass das einfach nochmal eine ganz andere Qualität hat und dass es einfach Bock macht, ne? Mit anderen zu starten, mit anderen, da ist auch so eine ganz besondere Stimmung einfach, ja, wenn man mit so vielen Leuten startet. Die Atmosphäre ist einfach
eine andere, ne?
Total. Genau. Ja. Und so hat sich das bei mir mit dem Golfen eigentlich auch entwickelt, dass ich gerne irgendwie diese gemütlichen Runden gehe, einfach in der Natur zu sein, so ein bisschen, ne, klar, wenn man Anfänger ist, dann muss man ja auch erstmal gucken, dass die Schläge vernünftig werden, dass sie irgendwie in die richtige Richtung gehen, ne? Dass man irgendwie so aus dem Labor raus, also so von der Range runter, dann in die freie Wildbahn kommt. Aber bei unserem Club werden ja diese, früher hieß es Ü36-Turniere, jetzt irgendwie Neugolfer 9, also wo man dann im Prinzip mit allem loszieht, was irgendwie, ne, über Handicap 36 ist. und da ja dann eben auch die Möglichkeit hat, dann im Prinzip eine handicap-relevante Runde zu spielen. Genau.
Das letztendlich ist es natürlich das, was, und das ist nun bei uns hier in Deutschland definitiv so, oder bei vielen so, man definiert sich sehr stark über sein Handicap. Ne? Das ist halt was, also ist immer schön, mal so einen Preis zu gewinnen, sei es mal so ein Silberteller, den man sich irgendwo hinstellt, oder bei so einem Sponsorenturnier gibt es ja manchmal auch wirklich Sachpreise, wie mal einen Schläger oder irgendwelche Gutscheine, Hotelgutscheine oder irgendwelche hochwertigen Sachen, was natürlich klasse ist und einen freut, wenn man sowas gewinnt, aber am Ende des Tages geht es ja bei solchen Sachen immer darum, ey, ich möchte ganz gerne da vom Handicap runter. Gerade am Anfang natürlich, weil man sagt, ja, ich also möchte gerne sowas erreichen wie 45, weil dann kann ich zum Beispiel beim Herrengolf mitspielen, weil das eben so diese Einstiegsgrenze dann ist, also oder das Höchsthandicap. Dann vielleicht die nächsten Ziele eben 36 oder 28, weil man sagt, ja, ich würde gerne mal irgendwo hinfahren. Es gibt aber teilweise in Deutschland, aber auch teilweise im Ausland, gibt es halt so Golfclubs, wo die sagen, okay, als Gast eben mindestens 36 oder 28 als Vorgabe. Ja, und irgendwann ist es dann, dass man die 20 würde ich gerne knacken, ja, dann unter 15, die 10 einstellig sein. Ne? Das ist immer so dieser Knackpunkt, was man gerne erreichen will. So, und natürlich ist es dann, ich bin jetzt bei einem Handicap von 3, auch da ist natürlich das Ziel, dass da dann mal eine 2 vorm Komma steht oder vielleicht sogar noch weniger. Also das hört ja nie auf, dieser Rand darauf. Das ist, natürlich ist es irgendwo dieser Reiz daran, ne, dass man eben diese Zahl irgendwo hat und sich darüber so ein bisschen definieren kann. Ich sehe das aber auch immer als ganz großer Fluch, weil zum Beispiel es gibt ein Turnier mit der Mannschaft, Mannschaftsmeisterschaften, das sind auch ein Wochenende, 2 Tage und wird auch genauso, in dem Fall andersrum, da wird erst Vierer gespielt und dann Einzel, aber als Matchplay, das heißt 2 gegen 2 und als Lochspiel, das heißt, da zählt letztendlich nicht der Gesamtscore, sondern da geht es dann halt um Punkte, das heißt, wenn wir als Team an dem ersten Loch eine 4 spielen, das gegnerische Team spielt eine 5, dann haben wir das Loch gewonnen, kriegen einen Punkt, also einen auf. So, und am Ende ist das Spiel zu Ende, sobald, wenn wir zum Beispiel am vorletzten Loch 3 aufliegen, dann haben wir 3 Punkte vor und es sind aber nur 2 Loch zu spielen, dann ist das Match beendet. So, und ja, viele kennen das auch aus dem Club, dass man das netto spielt, das heißt, dann wird das Handicap dagegen gerechnet, was auch mega Spaß macht, weil es dann halt fair ist. Aber da wird halt wirklich dann eisenhart, also das Brutto gespielt, das heißt, es gibt keine Vorgabe, sondern wenn ich jetzt mit einem Spiel der Handicap 5 hat und ich habe Handicap 3 und wir spielen mit 2, die Handicap 0 haben, dann müssen wir eben sehen, dass das ja trotzdem klappt. Ne? Also wir kriegen dann nichts vor, nichts geschenkt und in der Regel zeigt sich häufig, dass manchmal das auch gar nicht so entscheidend ist mit dem Handicap, ne, sondern total, ne, dass es eben auch die Möglichkeit ist, dann an einem guten Tag, und natürlich ist das dann noch ein bisschen psychologischer, weil es eben Mann gegen Mann ist oder 2 Männlein gegen 2 Männlein oder Männlein-Weiblein, weil da darfst du auch gemischt spielen oder 2 Damen, wie auch immer. Genau, da zeigt sich halt letztendlich, wer ist dann mental fit, ne, und kann das sozusagen dann durchstehen. Also das ist definitiv ja, was einerseits eine Definitionsmöglichkeit, ne, und ein gewisses, wie sagt man, eine sozusagen, wie man sich sozusagen darstellen kann, also auf welchem golferischen Niveau befinde ich mich, aber es ist halt auch in gewisser Weise ein Fluch, weil wenn man sich zu sehr auf dieses Thema fokussiert, dann verliert man irgendwann vielleicht auch, also besonders am Anfang, wenn man sagt, oh, ich muss und muss und muss, kann es durchaus mal sein, dass man so ein bisschen den Fokus und die Lust einfach am Golfen verliert, weil man sich einfach so sehr auf diese Zahl versteift.
Ja, Max, was du eben beschrieben hast mit dem Handicap, das ist tatsächlich genau die Vision, die ich so habe. Ich klebe jetzt ja bei 45,8, also mir fehlt tatsächlich nur diese 0,8, aber die jetzt nach dem neuen Handicap-System tatsächlich auch gefühlt irgendwie noch ein bisschen schwieriger zu erreichen sind über diesen Durchschnitt. Und naja, aber ich glaube, es wird. Und dann, wie du schon sagst, wünsche ich mir einfach mit 45 dann eben noch ein bisschen mehr, ja, Turniere mitspielen zu können und dann eben 36, also es ist exakt so das, was du da gerade aufgemalt hast, was ich mir wünschen würde.
Genau. Aber jetzt hast du ja gesagt, du hast jetzt schon das erste Wettspiel gespielt. Wie war denn das jetzt? Wie war dann so der Abend vorher oder an dem Tag auch, und wie lief es denn?
Ja, schade, dass Podcast so ohne Gesicht und meine Stimme ist, sonst hätten die ZuhörerInnen gerade gesehen, dass ich mir einmal kräftig durchs Gesicht gestrichen habe. Ja, es ist wirklich, wirklich interessant. Also man könnte ja meinen, dass ich das als Hypnosetherapeutin und Neurowissenschaftlerin, die ja auch viele Sportler im mentalen Bereich begleitet, irgendwie besser wüsste. Aber ich muss sagen, Golf spielen ist wirklich für mich irgendwie eine Herausforderung. Jetzt denken vielleicht viele, naja, nicht nur für dich, für mich auch, die das hören. Ja, wie war's? Also ich bin ja in die Saison wirklich sehr, sehr gut gestartet, also erstaunlich gut. Das geht mir ganz oft so, wenn ich lange Pause mache, dass danach das echt richtig gut ist. Vielleicht, weil man auch eben mal ein bisschen loslässt und nicht mehr so verkopft ist.
Das heißt, du hast über den Winter eine ganze Zeit den Schläger komplett ruhen lassen.
Wir gehen schon auch mal, wie du das eben beschrieben hast, im Winter mal dick eingepackt, aber schon jetzt nicht so intensiv und vor allem nicht so viel Trainerstunden genommen. Mhm. Genau, das heißt, das ging also erstmal relativ gut los und jetzt war es so, dass ich mich am Sonntag gemeldet hatte für dieses Turnier. Ich hatte am Samstag Trainerstunden und habe danach beschlossen, 9 Loch zu gehen. Und schon in der Trainerstunde hatte ich das Gefühl, der Schlag ist kaputt. Nichts ging mehr. Ne? Wo mein Trainer dann auch sagte, ja, das liegt auch daran, weil du jetzt ne, irgendwie morgen Turnier und dann startet man in die Saison und denkt sich, ja, jetzt aber die 45 und die 36, das schaffe ich noch alles diese Saison. Also habe ich mir, glaube ich, unterbewusst ein bisschen Stress gemacht. Ja, dann sind wir also am Samstag los, das war auch nicht so besonders und dann bin ich am Sonntag aber wirklich hoch konzentriert, ich hatte auch Bock und alles war gut, bin ich gestartet. Und die erste Bahn war sensationell. Also wer den Platz in Kitzelberg kennt, auf der 1 habe ich erstmal ein Par gespielt. Also wirklich, wirklich geil. Habe einen sauberen Abschlag hingelegt, habe ihn dann kurz vors Grün, habe ihn dann raufgepitcht und habe ihn dann tatsächlich mit einem Long Putt reingemacht und dachte so, yes! Und ich fühlte mich so gut und so fokussiert und dachte, läuft. Ja, und dann kannst du dir vorstellen, was dann kam. Ich glaube, wir haben es ja im ersten Podcast noch gesagt, dass man das nicht so hoch hängen soll. Also, ich glaube, was habe ich gespielt? 12 Punkte?
Irgendwie? Auf 9 Loch. Mhm. Okay. Ja gut, aber wie gesagt, ne, das ist einmal das, wie man sich dann selber darauf dann versteift oder fokussiert oder was so die eigenen Erwartungen sind. Na, jetzt könnte man auch sagen, okay, du hast eigentlich mehrere Monate wenig trainiert, nichts gemacht und hätte man auch sagen können, okay, ich gehe da erwartungslos rein und guck mal und ja, sagt, gut, fürs erste Spiel 12 Punkte, heißt, ihr habt dann von 9 Bahnen dann, sagen wir mal, 3, 4 nicht so gut gespielt, die anderen waren okay, plus das eine sehr gute Loch, so kann man drauf aufbauen und beim nächsten Mal läuft es dann besser. Ne? Das ist ja, wie gesagt, dass jetzt dieses, dass man sich eben das Ziel sagt, oh, jetzt gehe ich, also ich jetzt auch selbst, wenn man viel im Winter trainiert, ne, und sagt, aber jetzt und dann aber das erste Mal wieder spielen und dann auch wirklich nicht auf Wintergrüns oder eben auf verkürzte Bahnen, weil die Abschläge auch weiter vorne sind, sondern dann wirklich dann von den Positionen, wo man dann auch regulär spielt und dann sind sicherlich die Verhältnisse auch nicht so, wie sie nachher im Sommer sind. Also die Plätze sind schon recht gut, jetzt so langsam, wenn es wieder wärmer wird. Aber wie gesagt, die Erwartungshaltung sollte halt am Anfang ein bisschen zurückgeschraubt werden.
Ja. Ist so, wir haben es ja das letzte Mal selber gesagt. Und witzigerweise sind wir dann Ostermontag abends nochmal gegangen, einfach private Runde. Selbe Bahn, 22 Punkte. Ich habe so solide gespielt. Und also ist doch verrückt. Ne? So, ja. Das ist, das finde ich so spannend. Deswegen fand ich deinen Vorschlag gut, dass wir da heute eine Podcast-Folge drüber machen, um einfach mal so das Thema Wettkampf zu durchleuchten.
Genau. Und letztendlich, und es muss noch nicht mal so sein, dass jetzt dein Mindset besonders anders gewesen ist, auch wenn du sagst, okay, da haben wir einfach Just for Fun gespielt, wusstest, okay, ich schreibe das jetzt auf, aber es ist halt nur für mich so fürs Gefühl. Aber einfach, ja, Tagesform, ne? Dann klappt dann einfach, und das ist halt auch das, was man nicht vergessen darf. Denn das eine Mal macht man einen ähnlichen Schlag, das eine Mal springt er links ins Wasser, das andere Mal springt er halt rechts aufs Grün und dann locht man ihn ein und das andere Mal, dann muss man übers Wasser spielen, schlägt vielleicht nochmal ins Wasser und auf einmal hat man da statt einem Pärchen dann 7 oder 8 dann da stehen, ne? Das geht halt wirklich schnell.
Ja, so. Nur als Anfänger sind natürlich auch noch, wenn man das, was du beschreibst, ist so ein bisschen das Männerproblem auch gefühlt, ne? Ohne jetzt hier zu sehr geschlechterspezifisch reden zu wollen, aber ihr habt ja, so beobachte ich das zumindest, halt häufig schon sehr gute Längen, also da ist dann eher die Richtung die Frage. Bei uns ist es halt oft so, also da sind halt auch manchmal einfach wirklich schlechte Schläge dabei, ne? Wirklich nicht getroffen und der Ball, der hüpft irgendwie 2 Meter. Ne? Das sind so Dinge, die hast du halt am Anfang.
Natürlich, ne? Aber das haben Männer auch, also okay. Definitiv. Ne? Ja, also was ich wirklich über die Jahre, auch wo ich dann in der Zeit, wo ich dann so platzreife Kurse begleitet habe, ist, dass in der Regel, weil Frauen meistens ein bisschen anderes Körpergefühl haben, beweglicher sind und Männer immer dazu neigen, sehr doll da drauf schlagen zu wollen, um möglichst weit schlagen zu wollen, und die Frauen in der Regel einen besseren Rhythmus haben, das ein bisschen schneller raus haben, so konstant die Bälle zu schlagen und natürlich dann meistens nicht so viel Länge haben, aber eben doch das, was ich ja meinte, wenn man so eine Idee hat, gerade am Anfang mit beim Platz, wie spiele ich den? Und man muss ja am Anfang gar nicht, wenn man jetzt so ein paar Vier hat, mit dem zweiten auf dem Grünen sein, sondern es reicht ja dann auch teilweise mit dem dritten und mit dem vierten drauf zu sein. Ne? Und dann muss man eben gucken, dass man einigermaßen gut puttet. Das habe ich auch immer wieder gesehen, dass ganz viele dann wirklich vier, teilweise fünf ja. Putts einfach brauchen, weil man immer sagt, ah, das ist ja einfach, das brauche ich nicht üben. Ja, aber bei einem Putt, ja, da ist von der Bewegung her, ist das grundsätzlich einfach, aber da spiele ich halt auf das kleinste Ziel. Ne? Wenn ich am Abschlag stehe, habe ich ein Fairway, was in der Regel 30, 40 Meter breit ist, wo ich hinschlagen kann. Da ist es nicht ganz so schlimm, wenn er ein bisschen weiter links oder rechts liegt. Hauptsache ist erstmal im Spiel. Mhm. Ja, auf dem Grün muss der Ball ins Loch. Ne?
Ja, und ich sag mal, der Putter ist der Schläger, den du am häufigsten auf der Bahn benutzt.
So, ne? Ist es, also. Genau. Also wenn jetzt an meinem Beispiel, wenn ich sage, ich spiele eine Runde so zwischen, sagen wir mal, 72 und 77, so irgendwo in meinem Handicap-Bereich, sagen wir mal eine 75, dann sind davon im Schnitt, ja, wenn es eine gute Runde war, im Kurzspiel, sagen wir mal 27 bis 30, ja. 31 Putts. Ne? Also das ist dann schon nicht ganz die Hälfte, aber ja, gutes, also über ein Drittel auf jeden Fall.
Ich fürchte auch, Putten lohnt sich, da darf ich auch noch ein bisschen dran wachsen. Also wie heißt das immer irgendwie, Abschlag for the show, Putten for the money, ne? Da gibt es doch irgendwie auch so einen Spruch. Ja. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, Max, ich war ja auch, muss ich zu meiner Entschuldigung noch sagen, ich war ja mit einem komplett neuen Schlägersatz unterwegs. Das kann jetzt gut wie schlecht sein, aber man hat mir mein komplettes Golf-Equipment gestohlen.
Ist das so?
Ja, aus dem Auto, vom Haus, in Mönckeberg.
Hier bei dir zu Hause? Ja, das genau. Ist ja verrückt.
Warum offen Golfsachen weg? Also.
Okay, aber zumindest nicht die Scheibe eingeschlagen.
Ja, zum Glück.
Okay.
Selbst die Golfschuhe. Also, liebe ZuhörerInnen, sollte Ihnen ein Golf-Bag irgendwo hier in Kiel über den Weg laufen, das ist meins.
Was unbekannt ist.
Max, wie war denn dein Start? Also, wie waren denn deine Wettkämpfe? Was war bei dir schon so los diese Saison? Du hast ja schon von einigen Spielen berichtet. Erzähl mal, wie ist denn für dich wettkampftechnisch gestartet?
Genau, also der richtige Wettkampf, sprich das erste Mannschaftsspiel, ist jetzt erst Mitte Mai. Na, das heißt, da laufen im Moment noch die Vorbereitungen. Ich habe tatsächlich für mich selber jetzt diesen Winter zusätzlich zum Training, also ich habe eigentlich immer über den Winter auch trainiert, also Golf trainiert, habe aber auch jetzt über den Winter relativ viel Sport gemacht, einfach mal so als Ergänzung dazu, weil das Ziel war so ein bisschen mehr Beweglichkeit und ein bisschen mehr Kraft, um einfach dann ein bisschen mehr Länge, ein bisschen mehr, also mittlerweile mit den modernen Geräten kann man ja nun auch alle möglichen Dinge messen, und das Ziel war halt so ein paar mehr Meilen, weil es wird in der Regel in englischen Werten gemessen, Meilen Clubhead Speed, also Schlägerkopfgeschwindigkeit zu kriegen, und das hat ganz gut geklappt. Also ich habe so, sagen wir mal, so zwischen 3 bis 5 Meilen im Schnitt so gewonnen, was bedeutet, dass ich in der Regel einen Schläger weniger nehmen muss für die gleiche Entfernung, und das klappt, aber weil wir eben das parallel halt mit Golftraining und halt Fitnesstraining haben laufen lassen, habe halt nichts von meiner Konstanz in dem Sinne eingebüßt. Das war, also würde ich sagen, immer so ein bisschen mein Plus. Ich bin halt nicht der Allerlängste, aber relativ konstant. Ne? Also das heißt, kann den Ball eigentlich ganz gut im Spiel halten. Habe zum Beispiel im letzten Jahr hatte ich eine Phase, wo ich sehr gut gespielt habe. Da habe ich tatsächlich mal 5 Runden hintereinander keinen Ball verloren. Und das ist natürlich schon in dem Handicap-Bereich, wenn du halt ohne Strafschlag sozusagen da über die Runde kommst, das hilft natürlich definitiv. Ne? Mhm. So, das war so ein bisschen immer mein Vorteil. Und so vom Gefühl her, ich habe jetzt schon einmal tatsächlich mittwochs mitgespielt, da eine gute Runde gespielt, und einmal am Wochenende mit den Jungs, wo wir dann auch wirklich gezählt haben und auch Zählspiel gespielt haben, auch eine gute Runde. Und jetzt bei den beiden Trips, wo wir waren, haben wir halt auch, wie gesagt, Matchplay gespielt, und da war das auch, dass ich da, ja, war definitiv gut. Also ich konnte zum einen gut mit meinen Jungs mithalten, und auch vom Gefühl her habe ich Schläge gemacht, so, oder auch der Schwung, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ist immer noch so ein bisschen, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, diese Golf-Fitness sozusagen. Ne? Also das, wie gesagt, du kannst so viel Sport machen im Winter, wie du willst, ob es jetzt stundenlang laufen gehen ist oder halt im Fitnessstudio Gewichte stemmen oder auf dem Stepper. Aber also diese Kondition, die du halt zum Golfen brauchst, die kriegst du halt wirklich nur, wenn du selber auch spielen gehst. Ne? Ja. Also das heißt auf dem Platz und dann halt eben 18 Loch spielen. Mal, jetzt haben wir da letzte Woche dann 27 Loch am Tag sogar gespielt. Nachher spielen wir halt für die Mannschaft dann 36 Loch. Also das heißt, so diesen Spielrhythmus einfach reinkriegen. Ja, das ist halt immens wichtig.
Das ist auch übrigens das, was, wenn man mal so rein aus neurobiologischer Sicht beim Golfen auch so die Herausforderung ist diese Konzentration zu halten, obwohl man ja pausiert. Also du hast ja quasi den Abschlag irgendwo, wo du dich dann sammelst, vielleicht nochmal einen Probeschwung machst, dann den Abschlag hochfokussiert machst. So, aber dann läufst du ja erstmal zum nächsten Ball. Dann sind die anderen Spieler vielleicht erstmal dran. Und in dieser Zeit, wo du ja nichts tust, das ist ja ganz anders als jetzt beim Tennis oder so, ne? Wo man wirklich immer Ballwechsel, Ballwechsel, Ballwechsel hat, nochmal läuft. Und das ist so die Herausforderung, finde ich. Und das beschreibt auch hier der Autor in diesem Buch, The Inner Game of Golf. Das kann ich sehr empfehlen. Also für alle Golfsportinteressierten, die auch mal gerne englische Originalliteratur lesen, ein sehr, sehr cooles Buch. Da beschreibt er das auch so, dass das eben wirklich eine wahnsinns mentale Herausforderung ist, diese Konzentration über diese Zeit trotz der Unterbrechung so zu halten.
Genau, richtig. Das ist, und man merkt das immer so ein bisschen, gerade am Anfang. Meistens in so 9 Loch gehen immer verhältnismäßig problemlos, aber dann gibt es immer so einen kleinen Break, dann so Loch 11, 12, 13. Wenn man da ganz gut durchkommt, dann wird es meistens auch eine ganz gute Runde. Aber das ist halt so das, wo man halt natürlich dann auch sicherlich durch dann ein bisschen Nahrungs- und Getränkezufuhr, weil dann so der erste Speicher dann halt wirklich leer ist. In der Regel sollte man ja möglichst über die ganze Zeit so ein bisschen was zu sich nehmen, aber da dann auf jeden Fall so nach der Hälfte nochmal wieder ein bisschen was auffüllen, weil das auch für die Konzentration unheimlich wichtig ist. Und da eben das Level einigermaßen halten zu können, dann kriegst du es auf jeden Fall häufiger hin, dann auch die Runde gut zu Ende zu spielen.
Ja, ja.
Und nun reden wir ja auch, natürlich, das haben wir ja mittlerweile, das gab es halt früher, als ich angefangen habe, nicht, deshalb kenne ich es halt noch nicht so lange und habe auch selber, glaube ich, erst ein- oder zweimal eine vorgabewirksame 9-Loch-Runde gespielt, weil tatsächlich am Anfang, als das neu kam, war ich mit dem Handicap schon in dem Bereich, Handicap Klasse 1, also unter damals 4,4, und da durftest du es gar nicht mehr machen, ne? Weil das eben bis quasi Ende Handicap Klasse 2, die durften das, aber die darunter sind eben nicht so, und deshalb kannte ich es eben nur mit 18 Loch Vorgabe wirksam. Und aber mittlerweile eben mit 9 Loch Vorgabe wirksam, da ist eben auch dann das Ziel für jemanden, der ja anfängt und eben diese klassische Golfkondition eben nicht hat, eben auch dann versucht halt dieses Level einigermaßen über diese 9 Loch zu halten, ne? Und das hängt natürlich auch ein bisschen ab vom Platz. Na, jetzt ist, weil wir vorhin über den Platz in Kitzelberg sprachen, ist natürlich so, dass da mal die ersten 6 Loch, wenn man jetzt von 1 bis 9 geht, ein Tickchen einfacher sind als eben diese letzten 3 Loch. Ne? Da sind nochmal 2 lange Bahnen am Ende mit viel Wasser und aus, und dann oben auf dem Hügel, diese ist zwar eine kurze Bahn, aber wenn man da das Grün dann verfehlt, dann hat man nicht so viel Spielraum, ne? Um da dann gut weiterzuspielen. Insofern, ja, eben dann die Konzentration da aufrechtzuerhalten, gerade als Anfänger das sehr taktisch sich zurechtzulegen, dass man da gut rüberkommt, das ist halt eine Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall. Also das Thema, ich weiß nicht, wie das so bei den Fortgeschrittenen ist, aber bei uns ist ja auch immer noch so ein bisschen das Thema unterhalten oder nicht unterhalten. Ne? Also ich bin ja immer eigentlich auch lieber sehr in mich gekehrt und versuche mich so zu sammeln und bin dann eher diejenige, die auch so ein bisschen vorgeht und so sich so ein bisschen abseilt irgendwie von dem Fly dann auch, weil ja, ich einfach da auch fokussiert bleiben möchte, und wenn ich dann da in Smalltalks einsteige, stelle ich auch einfach fest, ja, dass das so ein bisschen verbessert, obwohl es eigentlich Quatsch ist, weil wie gesagt, auf der Ostermontagrunde habe ich ja besser gespielt und wir haben die ganze Zeit uns unterhalten. Ne? Wie handhabst du das? Was kannst du da so an Erfahrung teilen?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Ne? Also ich bin eigentlich auch grundsätzlich jemand, der das ganz gern relativ entspannt und locker hat im Flight, also dann auch gern mal zwischendurch einfach ein bisschen sabbelt. Dann haben wir natürlich in diesem Bereich nicht den Luxus wie jemand auf der Tour, der dann halt, wenn der vielleicht mal unangenehme Flightpartner hat, dass er einfach mit seinem Caddy sprechen kann, sondern wir sind ja dann in der Regel alleine unterwegs mit uns selber. Insofern kann das sicherlich auch dann dazu führen, wenn man so einen schwierigen Flight hat, dass es dann mal nicht so läuft, wenn man eben durch andere Dinge so ein bisschen genervt oder abgelenkt ist. Insofern bin ich da auch, sagen wir mal, so ein bisschen harmoniebedürftig. Aber es gibt auch so Momente, wo ich dann auch ruhiger bin. Ne? Je nachdem, wenn es mal ganz gut läuft und so, dann ist da der Fokus so ein bisschen vielleicht noch intensiver und dann ist man vielleicht auch noch ein bisschen ruhiger. Aber hinterher ist dann wieder, ne, dann kann man wieder locker sein und reden. Aber je nachdem, also ich habe schon gute Runden gespielt, wo wir dann sehr locker waren und viel anfangs einen Blödsinn oder Witze gemacht haben, aber eben auch genauso halt voll konzentriert und fokussiert. Ja, also, aber eine gewisse Lockerheit ist schon ganz gut. Ja. Also gerade, glaube ich, auch am Anfang, würde ich sagen.
Ja, doch. Also es war wirklich ein schönes Ambiente. Wir haben ja auch immer noch einen Zähler dabei, der dann auch noch, ne, uns hilft, irgendwie das alles noch zu machen. Zumal jetzt ja auch dieses E-Scoring ja auch bei uns im Club kommt. Ne? Also das sind ja alles so Dinge. Aber da wächst man ja auch rein, muss ich sagen. Also da werde ich jetzt mittlerweile auch viel sicherer. So, wenn ich überlege, die ersten Male, da hat mich das noch überfordert, meine eigenen Schläge und die des anderen zu zählen. Weil da ist man natürlich jetzt ja schon deutlich anders davor. Ne? Also, nee, ich kann eigentlich nur jedem Neugolfer empfehlen, solche Sachen bei sich im Club mitzumachen. So. Also, weil ich finde, das ist eine schöne Sache. Man lernt ja auch immer mal neue Leute kennen. Ne? Man wird ja dann auch in verschiedenen Flights zusammengewürfelt. Allein das ist schön, ne? Dass man da auch merkt, man steht ja auch nicht alleine. Ne? Gerade ich gehe auch häufig eben mit meinem Lebensgefährten, der hat ein Handicap von 13, ne? Oder auch im Freundeskreis sind viele sehr, sehr gut. Und wenn man da immer die 45er ist, dann fühlt man sich halt auch nicht ganz so. Ne? Obwohl das Schöne ja auch ist, finde ich, dass man Golf eben trotzdem sehr, sehr gut zusammenspielen kann, obwohl das Handicap unterschiedlich ist. Weil jeder kämpft ja irgendwo auf seinem Level, anders als beim Tennis, ne, wo du da miteinander nichts anfangen kannst. Und von daher finde ich das immer schön, dann da auch mal so ein bisschen unter meinesgleichen sozusagen unterwegs zu sein. Und kann das also jedem wirklich nur ans Herz legen, sich ruhig lokal bei sich für solche Turniere eben auch zu melden.
Aber wie, du hast ja jetzt das erste Turnier sozusagen gespielt. Es lief nicht ganz so, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Was würdest du denn jetzt vielleicht auch in der Vorbereitung, sowohl trainingsmäßig, aber auch mental, vielleicht anders machen jetzt vor dem nächsten Wettspiel, neun Loch?
Also ich stelle fest, dass ich dringend irgendwie Routine auf dem Platz brauche. So, weil auf der Range klappt es wirklich recht gut. Also das war zwar am Samstag nicht so dolle, aber das kriege ich dann mit Trainer wirklich gut hin, wo ich auch sagen muss, da sehe ich eine totale Verbesserung zum Vorjahr. Also wenn man mich auf der Range stehen sieht, glaubt man gar nicht, glaube ich, dass ich 45,8 habe. So, aber ich merke halt, dass der Platz irgendwie was mit mir macht. So. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, mal Runden alleine zu gehen. Einfach mal nur für mich. Müssen ja vielleicht auch nicht immer 9 Loch sein, sondern irgendwie mal 4-5 Loch. Ja, und ich glaube, ich spiele jetzt irgendwie übernächstes Wochenende auch so ein Afterwork irgendwie freitags. Ja, und entspannt und freudig. Und es ist, wie du schon sagst, glaube ich, auch immer so ein bisschen Tagesverfassung.
Genau, also wie gesagt, man sollte nicht mit zu hohen Erwartungen da reingehen. Das ist halt jedes Mal klappt am Anfang, wenn man dann viel geübt hat, wird das relativ schnell gehen. Also das würde ich auch prophezeien, dass wenn du jetzt einfach weiterhin spielst und genauso für dich selber, aber eben auch dann Turniere, kommt das von ganz alleine, ohne dass du da großartig viel tun musst. Und es gibt dann immer mal wieder so Punkte, wo es dann halt so ein, wie so ein Wellengang, ne? Wo man dann halt so ein Break hat, weil man dann so ein Level, auf dem man gerade steht, erreicht hat.
Und da kommt das nächste, da kommt das nächste. Ich sag dir, das erste, das nächste tief, und man zeigt, dass es danach wieder hochgeht.
Genauso ist es, genau das ist es. So. Und nein, aber genau richtig, sich da sozusagen mental darauf einzustellen und sagen, okay, ich gehe da entspannt rein und locker rein und genieße das, dass man das eben spielen kann. Was könnte man noch machen? Jetzt, wenn wir reden ja im Moment wirklich über das Spielen auf dem Heimatplatz, den man ja eben kennt, was ich vorhin sagte, dass man sagt, man legt sich ja einfach so eine gewisse Taktik zurecht, gerade am Anfang. Also ich habe zum Beispiel, habe ich das meiner Mutter immer wieder gesagt, die spielt so ein Handicap in den 20ern. Ja, und hat gesagt, ja, du möchtest gerne, die Ziel ist immer oder immer gewesen, Handicap 18. Ich sagte, okay, aber das bedeutet ja für dich, um ein Handicap 18 zu spielen, das heißt, du darfst auf jedem Loch einen Schlag mehr brauchen als Paar, also Bogey, um das spielen zu können. So, das heißt ja, jetzt mal angenommen, du hast so ein Paar 4, sagen wir mal 320 Meter, einfache Bahn jetzt geradeaus. So. ich mit meinem Handicap 3 sage, okay, ich muss den Abschlag so weit hauen, dass ich auch mit dem zweiten auf dem Grün bin, weil ich muss dann ein Paar spielen, das heißt einen Abschlag, zweiten aufs Grün, im Idealfall vielleicht nur ein Putt, aber standardmäßig zwei Putts, um das Paar zu spielen. So. Sie müsste aber einfach nur drei, sagen wir mal, bis zum Grün sind es ungefähr 300 Meter, heißt ersten Schlag 100 Meter, zweiten Schlag 100 Meter, dritten Schlag aufs Grün 100 Meter. Das heißt, man könnte sich das Leben ein bisschen einfacher machen, wenn man sich mal so ein bisschen damit befasst und beschäftigt, okay, wie spiele ich dieses Loch eigentlich? Ne? Also zum Beispiel hat man ja dann auch Wasserhindernisse oder Bunker und kann ich das nicht so sogar spielen, dass ich diese Hindernisse gar nicht im Weg habe? Ne? Wenn jetzt der Bunker ist vielleicht 150 Meter weit weg, ja, dann schlage ich eben nur 100 Meter und liege dann davor und mache den nächsten Schlag auch 100 Meter und schlage den dann aus kurzer Entfernung dann darüber. Ne? So, und so gebe ich mir gar nicht die Blöße, einen schweren Bunkerschlag dann machen zu müssen oder eben ins Wasser zu schlagen und dann eben einen Schlag zu verlieren. Ne? So, das ist das, was man eben neben dem, dass man sich einfach dann wirklich ein bisschen locker im Kopf macht, ne, und da entspannt rangeht, einfach so überlegen kann, wie man halt so einen Platz dann eben angeht. Und wie gesagt, gerade auf dem Heimatplatz ist es eben so, dass man da auch in der Regel vorher ein paar Mal schon gespielt hat. Und wie du sagst, also du wirst ja dann, wenn du alleine spielen gehst, ja auch einfach mal Dinge ausprobieren. Wenn man alleine unterwegs ist, kann man auch mal einen zweiten Ball spielen, mal gucken, okay, ich spiele jetzt vielleicht mal einen aggressiven Ball, wo ich dann vielleicht ein Holz nehme vom Abschlag und spiele aber dazu nochmal einen defensiven, vielleicht mit dem Eisen 7. Und guck mal, mit welchem ich nachher das bessere Ergebnis spielen kann.
Ja, ja. Nee, das Beispiel von deiner Mutter, das finde ich ganz gut. Das muss man mal merken. Also, dass man sich wirklich das auch mal so filettiert, ne? Dass man sich einfach mal überlegt, was bedeutet das denn jetzt eigentlich, ne? Und das finde ich ganz gut, ja.
Genau, also wenn man das wirklich, sagen wir mal, akribisch oder ein bisschen mit Vorbereitung machen will, es gibt ja in der Regel von jedem Platz, auch vom Heimatplatz, so ein Birdie-Book, ne? So eine, quasi so, wo die Bahnen aufgezeichnet sind. Und dann könnte man sich das einfach mal nehmen und dann na, so Punkte da reinmachen, okay, Loch 1 auf die Position, dann den zweiten dahin und dass man sich quasi, weil diese Birdie-Books sind ja in der Regel immer so ausgelegt, dass sagen, okay, 250 Meter, da ist so die Dreiflandezone und dann noch 150 oder 120 Meter ins Grün. Also zack, zack, zwei Schläge, Green in Regulation nennt man das ja, getroffen mit zweien und idealerweise zwei Putts. Aber wie gesagt, mein Birdie-Book als Handicap-18-Spieler sieht dann eben ein bisschen anders aus. Ne? So, oder als Handicap-36 dann noch wieder anders. Ne? Aber ich sag mal so, das als Pro-Ziel, so diese 18 zu sagen, okay, ich hab mein Paar ist für mich dann an dem Paar 4 eine 5. Ne? Das ist dann mein Paar. Und an dem Paar 3 eine 4, an dem Paar 5 eine 6. Das, denke ich, kann schon weiterhelfen, wenn man sich so ein bisschen davon frei macht, okay, ich muss jetzt möglichst lang hauen, um dann auch möglichst mit dem nächsten Umhang das Grün zu erreichen. Braucht ja nicht. Das ist nicht nötig am Anfang. Macht natürlich Spaß, klar, Holz zu schlagen, aber manchmal so ein bisschen taktisch und wenn man so drei solide Eisenschläge macht, macht auch Spaß. Mhm.
Hast du noch mehr Tipps, Max? Was kannst du noch so mitgeben aus deiner Warte, also aus deiner Erfahrung für Wettkämpfe und Vorbereitung?
Genau. Ja, wir reden jetzt im Moment immer so ein bisschen über das Spielen auf dem Heimatplatz, ne? Weil da fängt man eben in der Regel an, da spielt man so die ersten Turniere. So, und jetzt erreicht man irgendwann vielleicht so ein Level, wie eben so die magischen Grenzen, so 45, 36, 27. Und möchte dann vielleicht auch mal sagen, ne, weil es gibt ja auch gerade auch hier in Schleswig-Holstein, aber auch überall anders in Deutschland und auch Europa wirklich viele schöne Golfplätze. Man möchte dann einfach mal woanders spielen. So, und jetzt sagt man, okay, ich will dann auch mal da gerne ein Turnier spielen. Dann ist auch die Frage, kann ich mich darauf vorbereiten? Schaffe ich es, vorher dahin zu fahren und eine Einspielrunde zu spielen? Sei es jetzt für 9 Loch oder 18 Loch? Super, dann macht man das, macht sich vielleicht so ein paar Notizen. Na, ich erzähle gleich noch ein bisschen was, wie oder ich das gerne mache, jetzt würde ich für diese Mannschaft spielen, weil das ja auch weg immer wieder andere Plätze sind in den Jahren, die wir dann so spielen, weil mit Auf- und Abstieg, na, das wechselt ja auch mal, aber jetzt, ich fahre jetzt irgendwo hin, wo ich gern spiele, kann davor eine Einspielrunde machen, wunderbar. Mach mir vielleicht in so ein Birdie-Book oder einfach auch nur auf, ich mache das, wenn es kein Birdie-Book gibt oder das sehr teuer ist, kommt auch manchmal vor, dass man da viel Geld für bezahlen soll, dann nehme ich mir einfach eine Scorecard und mache mir da die Notizen drauf und sage eben, okay, Loch 1, Eisen 4 abgeschlagen, ne, als Beispiel. So, und mach mir einfach eine Notizen, schon mal, wie ich gerne dann die Bahn jeweils öffnen möchte. Ne? Mhm. So, da habe ich schon mal, sagen wir mal, ein Drittel von dem mir halt schon mal so vorbereitet, wie ich das gerne dann nachher auch haben möchte, und mache mir dann vielleicht noch so ein paar Notizen, so wie war der Wind oder ja, da ist vielleicht ein schwierigeres Loch mit Wassernetz, vielleicht spiele ich das ein bisschen defensiver, oder ja, da ist viel Platz, auch wenn ich da mal nach links haue, da ist die Nachbarbahn, das heißt, der Ball ist nicht weg, ne? Das heißt, da kann ich dann vielleicht mal ein bisschen aggressiver sein und so das einfach vorbereiten. Und wenn man jetzt dann aber nicht die Möglichkeit hat, da vorher mal hinzufahren zu spielen, sondern sich eben da angemeldet hat und oh, weiß gar nicht so, dann kann man ja zumindest vielleicht nochmal abends mal sich hinsetzen, mal auf der Homepage gucken, und in der Regel findet man da auch dann die Birdie-Books oder die Bahnbeschreibung und dann einfach mal gucken, okay, wo sind da vielleicht so ein paar Schwierigkeiten, sich dann vielleicht ein bisschen Gedanken machen, okay, wo bin ich vielleicht ein bisschen defensiver unterwegs oder ein bisschen aggressiver. Mhm. Ne?
Ja, super Tipps.
Genau. Ja, und jetzt mal wirklich darüber erzählt, wie das so bei einem Mannschaftsspiel ist. Da ist es ja wirklich so, dass wir immer die Möglichkeit glücklicherweise haben, die Spiele sind in der Regel am Sonntag, dass man am Samstag vorher da, oder manchmal kann man auch früher hinfahren, je nachdem, wie man das zeitlich schafft, so eine Einspielrunde da spielen kann. Und gerade wenn es jetzt ein neuer Platz ist, dann ist es immer ganz angenehm, wenn man das so ein bisschen Richtung Abend macht, weil dann meistens nicht mehr so viel los ist und dann hat man halt auch mal die Möglichkeit, mal vielleicht einen zweiten Ball zu spielen oder nochmal einen Schlag zu wiederholen. Und kann sich dann eben so ein paar Notizen machen. Da ist dann wirklich schon so klar, dass ich dann die Notizen aufzuschreiben oder Notizen machen, okay, was will ich wo abschlagen, ne? Und wo sind vielleicht auch ein bisschen die Gefahren, also vielleicht eher rechts oder links. Ne? Und gerade nachher beim Grün, ne? Okay, Grün fällt nach links ab und links ist auch ein Bunker oder Wasser. Das heißt, tendenziell lieber einen Schlag machen, der eher nach rechts geht, weil wenn man dann in Anführungszeichen einen schlechteren Schlag macht, der dann ein bisschen weiter nach rechts geht, dann liegt er aber auf der angenehmeren Seite für dann den Chip oder den Pitch. Ne? Also so ein bisschen sich da taktisch drauf vorbereiten, was man dann oder wie man die Bahn dann jeweils spielen möchte. Ne? So, und das ist so diese taktische und Vorbereitung auf den Platz. Dann nehme ich mir ganz gerne abends nochmal so ein Büchlein zur Hand. Gerne, dann, weil wir schon eine Buchempfehlung gegeben haben, Bob Rotella ist so ein bekannter Golfpsychologe, der auch mit einigen Topos gearbeitet hat. Da gibt es mehrere Bücher und es gibt eins, das heißt die 10 Gebote für richtig gutes Golf. Und das sind immer so relativ schlanke Kapitel, die nicht so lang sind und aber immer mit so relativ knackigen und gut nochmal so Mindset-Tipps, wo man dann einfach mal 2-3 Kapitel reinliest und das vielleicht einfach so vorm Schlafengehen nochmal mitnimmt. Und
ja, cool, das ist ja, also wir können die, wir packen die Bücher beide in die Shownotes, dann kann man da eine Empfehlung aussprechen.
Genau.
Und das Thema Mindset bringt uns ja, glaube ich, auch schon ganz gut so langsam zum Schluss der Sendung und auch ein bisschen in Vorschau zu dem, was wir dann beim nächsten Podcast berichten werden, oder?
Genau, wir stehen quasi vor unserer oder meiner ersten Sitzung zu dem Thema und das wird kurz vor dem ersten Spieltag sein. Und dann werden danach der erste und der zweite Spieltag sein, bevor wir uns wieder treffen zum Podcasten. Und dann gucken wir mal, wie weit dann das Früchte getragen hat, hoffentlich.
Ja, freue ich mich sehr drauf. Mit Sitzung meint Max eine Hypnosesitzung nach Rapid Transformational Therapy Methode. Das ist eine Methode, die ich aus England gelernt habe, mit der ich Menschen sowohl privat als auch im beruflichen Kontext in ihr volles Potenzial bringe. Ich muss sagen, ich persönlich konnte, obwohl ich Neurobiologin bin, bis vor vielen Jahren mit dem Wort Hypnose auch noch nicht so viel anfangen. Aber es ist tatsächlich eine absolut coole Methode, um im Unterbewusstsein dafür zu sorgen, dass wir unsere limitierenden Glaubenssätze und das, was uns vom Erfolg, vom Glücklichsein und von dem, was wir wirklich wollen, zurückhält. Und da habe ich ja die dritte Bundesliga-Handball-Damenmannschaft hier in Mönckeberg schon eine Weile begleitet. Bin jetzt mit einer Fußballmannschaft, dem SV Komet in Kiel, zugange, die ich coache und mit Hypnose in ihre Kraft bringe. Und ja, das geht eben auch ganz wunderbar mit Einzelspielern. Und von daher freue ich mich total drauf, dass wir im Mai, das ist ja, glaube ich, dann unsere erste Sitzung zum Thema Golfen machen. Und da werden wir dann in der nächsten Podcast-Folge ausführlich von berichten. Also wie es für dich war und was es so mit dir gemacht hat und dass man auch mal so ein bisschen Verständnis davon bekommt, wie läuft sowas eigentlich ab, wie funktioniert sowas, da werde ich dann nochmal ausführlicher drüber erzählen.
Genau, ich freue mich auch schon drauf. Ich bin ja da in dem Bereich kein Unbekannter. Wir haben das schon zum Thema Jobfindung jetzt zum Jahreswechsel zusammen gemacht und das hat sehr erfolgreich geklappt, weil es mit dem Job in dem Bereich, den ich mir vorgestellt habe, dann auch geklappt hat. Und insofern, unabhängig davon, was dann jetzt bei dieser Sitzung dann passieren wird, kann ich das definitiv jedem empfehlen, da die Scheuklappen vor dem Wort Hypnose abzulegen und sowas tatsächlich mal auszuprobieren, weil es jeder hat irgend so einen kleinen Baustein oder irgendwas mit sich rumschleppen und definitiv ist das eine tolle Sache.
Stimmt, das ist eigentlich witzig, dass du damals bei mir warst und so ein bisschen in Richtung deines beruflichen Life-Purpose gucken wolltest und wir dann rausgefunden haben, ja, es muss Richtung Golf sein und siehe da, es ist Richtung Golf. Also wirklich, ja, wirklich cool. Ja, das setzen wir fort.
Genau. Ich freue mich drauf und ich würde sagen, ja, wir wünschen unseren Zuhörern, Zuhörerinnen erstmal jetzt hoffentlich weiterhin gutes Wetter. Viel Spaß auf den Golfplätzen dieser Welt oder bei allen anderen Sportarten, die so betrieben werden. Jetzt haben wir sehr, sehr viel, also es war sehr golflastig heute. Wir werden auch sicherlich in einer nächsten Folge auch mal so ein bisschen andere sportliche Themen dann mit reinnehmen. Du hast schon gesagt, mit Handball und Fußball. Ich habe jemanden, der dann im Triathlon-Bereich da sehr erfolgreich ist, der auch schon gesagt hat, er wäre gerne mal dabei. Insofern sind da auch sicherlich noch viele spannendere Themen drin.
Ja,
erstmal gucken wir uns die Hypnose an zum Thema Golf.
Sehr schön, ich freue mich. Die Themen werden uns nicht ausgehen. Dann auch von mir alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Premiumbeat.com.